NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nina Reitmeier liest heute die letzte Folge aus 18. Stock von Sarah Gmür. Wanda, seit der Katastrophe bei den Dreharbeiten in der Sakristei arbeitslos, aber immerhin hat sie ihre Gage trotzdem bekommen. Die bringt zwar Adam nicht zurück, kann sie aber vor dem kompletten Absturz bewahren und endlich schafft sie es damit, hocherhobenen Hauptes zusammen mit ihrer Tochter Kali den 18. Stock zu verlassen. Die beiden ziehen in ein Hotel, aber auch da kann sie der Serie Psalm, an der sie gearbeitet hat, nicht entkommen. Die wird vor der Veröffentlichung schon total gehypt. Adam und Yaka Cash promoten die Serie in Talkshows, albern rum dabei, halten Händchen. Der Trailer wird millionenfach geklickt und in den Straßen von Berlin ist Psalm auch überall zu sehen.
Die Stadt ist mit Serienplakaten zugekleistert. Yaka schwebt als Strahlenkranz Madonna in einem göttlichen Lichtkranz. Die Plakate werden geklaut und auf eBay Kleinanzeigen verkauft, während sich Konservative und ganze Kirchengemeinden beim Deutschen Werberat über die abstoßende Interpretation der heiligen Maria beschweren. Zu schwarz, zu nackt, zu blasphemisch. Die Premierenfeier findet in einer entweihten Kirche statt. Die Kirchenbänke wurden entfernt, der Tabernakel geleert und die Hostie aus der Monstranz genommen. Die geladenen Gäste essen an weiß gedeckten Tafeln, die an das letzte Abendmahl erinnern, und spenden vollmundig für wohltätige Zwecke. Yaka Cash trägt eine lange Kette aus schwarzen Perlen, wie einen Rosenkranz um den Hals und einen traditionellen katholischen Schleier aus feiner Spitze, der so durchsichtig ist, dass er rein gar nichts verschleiert. Instagram ist voll davon. Morgen werden alle so aussehen wie Yaka. Was sie trägt, ist am nächsten Tag ausverkauft. Und im offiziellen Netflix-Shop gibt es sie bereits als Heiligenfigur zu kaufen. Nach dem Dinner legt ein DJ auf und die ganze Filmcrew liegt sich besoffen in den Armen. Sie sind stolz auf ihre Arbeit, sie sind aufgedreht und erschöpft, aber auch ein bisschen wehmütig, dass die Dreharbeiten vorbei sind. Der DJ spielt einen Hit nach dem anderen, bei Helene Fischer fallen sich alle um den Hals und grölen lautstark mit. Alle haben Spaß, alle haben sich lieb. Ich könnte kotzen. Ich werde die Serie nicht gucken. Ich tue mir das nicht an. Die Scheißserie zu gucken wäre so, als würde ich Adam beim Fremdgehen zuschauen. Ich setze mich zu Kali aufs Bett und male ihr Sommersprossen aufs Gesicht. Sie lächelt, aber nur kurz. Ich weiß nicht, was in ihr vorgeht. Wenn ich sie frage, weicht sie aus und schaut zur Seite. Als sie schläft, mache ich den Fernseher an. Ich wechsle hin und her zwischen Magazin Royal, Castingshows und endlosen Talkrunden. 2 Stunden halte ich durch, dann gebe ich auf und gehe auf Netflix. Nur mal kurz gucken, mehr nicht. Von all den Serien, die es auf Netflix gibt, wird mir Psalm als erste angezeigt. Die Kamera fährt auf Adam zu, geht an ihm vorbei, bahnt sich ihren Weg durch die Komparsen, teilt die Menge wie Moses das Wasser zu seinen Füßen und kommt an der hintersten Bank vor mir zum Stehen. Ich brauche einen Moment, um zu checken, dass ich das bin. Ich knie auf der hintersten Bank, die schweren Haare vor meinem Gesicht. Sie haben mich nicht rausgeschnitten. Es ist alles drin. Sie haben jeden Take verwertet und wie eine Collage neu zusammengesetzt. Sie haben nur geblufft. Kali ist auch zu sehen, aber nur kurz, 2 Sekunden oder so. Ich schaue alle 6 Folgen durch und als ich fertig bin, hole ich mir unten ein Bier und fange nochmal von vorn an. Ich bin immer wieder zu sehen. Außer im Abspann. Mein Name taucht nirgends auf. Sie wollen mich kränken, irgendwas heimzahlen. Sollen sie. Scheiß auf mein Ego. Es geht nicht um mich. Es geht um die Figur. Und je unsichtbarer ich bin, umso größer wird sie. Ich brauche keine Gelage und keine Premieren. Ich kaufe mir den Champagner selbst. Sollen die anderen sich ruhig selbst feiern. Die Party wird nicht ewig dauern. Schon bald wird das nächste große Ding kommen, die nächste Serie, der nächste Hype und kein Mensch wird mehr über sie reden. Kali schläft bis mittags. Wir könnten auf den Weihnachtsmarkt gehen und uns Hand in Hand durch die Marktstände kämpfen. Wir könnten Lebkuchenherzen essen und Schlittschuh laufen. Doch Kali will nicht raus. Sie will nicht mal zu Willy Wonka, wo Gummifrüchte an Zuckerbäumen wachsen. Sie sagt, sie mag keine Gummifrüchte mehr, auch keinen Kuchen und keine Pizza. Sie isst nur noch Spaghetti ohne Soße und Pommes, mehr nicht. Und nach dem Essen stellt sie das Geschirr vor die Tür und wundert sich, warum wir das nicht immer schon so gemacht haben. Ich kaufe ihr alles, was sie immer wollte. Alles, was immer zu teuer war. Zu teuer und zu billig. Doch egal, was ich ihr kaufe, sie wird davon nicht glücklich. Und wenn wir mal kurz rausgehen, dann trottet sie stumm neben mir her und sagt, ihr sei kalt und ihr Kopf tue weh. Ich beiße mir auf die Lippen. Ich kann nicht mehr so tun, als wüsste ich nicht, was los ist. Sie haben mich gewarnt. Kopfschmerzen, haben sie gesagt. Rückzug, Depression. Sie haben mir gesagt, dass alles schlimmer wird. Aber ich wollte es nicht hören. Mohammadi hatte recht. Es fehlt mehr als nur ein Ohr. Mein ganzes Kind fehlt. Nachts starre ich an die Decke. Auf ihrer Bettseite stapeln sich Zeitschriften, die sie kein einziges Mal angeschaut hat. Ich streiche über den Kopf und verspreche ihr, dass alles wieder gut wird. Ich rufe morgen Dr. Mohammadi an. Wen? Dr. Mohammadi, sage ich, der mit dem pinken Hörgerät und den glücklichen Kindern im Prospekt. Ach, der, sagt sie und meint, dass sie jetzt doch keins wolle. Sie höre alles. Sie höre sogar die Gänse aus dem Zoo. Das sind bestimmt keine Gänse. Doch, sagt sie, das sind Gänse. Sie setzt sich auf und zeigt mit dem Zeigefinger nach oben. Psst, hörst du das? Ich höre nichts. Das Licht, sagt sie. Man kann Licht nicht hören. Doch, sagt sie, ich höre es. Kali steht auf und irrt durch das Zimmer. Sie sieht verloren aus, als würde sie etwas suchen, das es gar nicht gibt. Ich laufe ihr nach. Sie geht das ganze Zimmer ab und bleibt vor dem Badezimmer stehen. Hier! Sie öffnet die Tür und zeigt auf den Lichtschalter. Im Bad höre ich es auch. Das Licht brummt. Siehst du? Grinst sie. Ich höre alles. Und für einen Moment ist sie zurück. Sie lacht und sie hat recht. Es ist nicht das Ohr. Das Ohr ist nicht das Problem. Ich bin das Problem, nicht das Ohr. Es gibt Gerüchte ohne Ende. Man sagt, ich sei in eine Sekte eingetreten. Ich hätte am Set eine religiöse Erleuchtung erfahren und würde von Hartz IV leben. Man habe mir mein Kind weggenommen. Ich würde Drogen nehmen, anders könne man gar nicht so schnell abnehmen. Niemand wolle mehr mit mir drehen. Man habe mich im Tiergarten gesehen, man sei sich ganz sicher. Ich sei obdachlos und würde Flaschen sammeln. Man kenne jemanden, der jemanden kenne und die habe erzählt, ich würde in einem Discounter jobben. Ich sei während der Dreharbeiten gestorben. Es sei ein offenes Geheimnis, dass ich mit Adam Ezra verlobt sei und dass alles nur ein PR-Stunt sei, um die Serie zu promoten. Ich sei nirgends zu sehen. Es gebe keine Fotos von mir, weder auf der Premierenparty noch sonst irgendwo. Da stimme doch etwas nicht. Manche verstummen, wenn ich an ihnen vorbeigehe und tauschen vielsagende Blicke untereinander aus. Ich kenne ihre entstellten Gesichter, die grinsenden Affenfratzen mit den spitzen Zungen noch von früher. Ich bin es gewohnt, dass Leute über mich reden, als ob das Haus in unserem Rücken nicht kleiner würde. Egal, wie weit weg wir gehen, wir werden es nicht los. Man sieht es uns an. Wir riechen danach. Manchmal bleiben Leute auch neben mir stehen und glotzen mich unverfroren an. Sie glauben, mich zu kennen, kommen aber nicht drauf, woher. Sie kriegen Lurt und mich nicht zusammen. Außer vorhin. Vorhin wurde ich fast erkannt. Unten an der Rezeption meinte der eine zu mir, der immer mittwochs Nachtdienst hat und an der DFFB Film studiert, ich sehe aus wie die aus Psalm. Er habe die Serie in einer einzigen Schicht weggesuchtet. Er dürfe eigentlich während der Arbeitszeit nichts gucken, aber wo kein Kläger, da kein Richter, grinste er. Ich müsse mir die Serie reinziehen, denn die eine sehe wirklich aus wie ich. Es könnte meine Schwester sein, und er sei ja kein Verschwörungstheoretiker oder so, aber ich solle bei ihrer letzten Szene auf den Sturz achten. Da stimme etwas nicht. Die Schauspielerin würde kurz vor ihrem Serientod für einen Moment direkt in die Kamera schauen. So wie Frances Underwood in House of Cards. Das mache keinen Sinn. Vielleicht sei irgendwas außer Kontrolle geraten. Vielleicht sei der Blick in die Kamera ein Hilferuf. Ich solle mal ganz genau hinschauen. Bei Minute 42 in der vorletzten Folge könne man für Bruchteile einer Sekunde das Team im Hintergrund kauern sehen. Man sehe nur die Umrisse, man könne sie nur erahnen. Aber in dem Moment würde das geschlossene System aufbrechen, die vierte Wand einstürzen und das ganze Team als stumme Zeugen entlarven. Das Internet sei voll davon und man könne sich schon fragen, warum die Schauspielerin nirgends auftaucht und die Produktionsfirma sie totschweigt. Wellhaus will mich sehen. Er sagt, er bekomme schon Kondolenzkarten wie die Eltern der Schauspieler von The Blair Witch Project. Wildfremde Menschen würden ihm kondolieren, lacht er und tut so, als wäre nichts gewesen. Er müsse mit mir reden. In meiner Banya, sagt er. Er habe nichts zu verstecken. Er kann mich mal. Ich gehe bestimmt nicht mit ihm in die Sauna. Keine Angst, lacht er und fragt, ob ich schon gegessen habe. Ja, sage ich. Gerade eben. Egal, sagt er. In einer Stunde in der Paris-Bar. Da gäbe es auch leckere Süppchen für zwischendurch. Das Essen sei zwar nicht mehr das, was es mal war, aber wenigstens habe man dort seine Ruhe. Ich traue ihm nicht. Er will bestimmt wieder irgendwelche Spielchen spielen. Kann er haben, aber er braucht sich nicht wundern, wenn ich ihm aus Versehen die Steinpilzcremesuppe über die Hose schütte. Kali zieht eine Grimasse. Sie hat keine Lust, mitzukommen. Sie will nicht raus und gibt erst nach, als ich ihr Pommes und Limo verspreche. Die Paris-Bar ist nur ein paar Straßen weiter. Die Tische sind mit weißen Tischdecken eingedeckt. Wellhaus kommt nach uns. Er trägt eine Steppjacke mit Pelzkragen, eine weite Anzughose und Loafers aus Lackleder. Seine von Schnaps und Weißwein aufgeschwemmte Fettleber zeichnet sich unter dem Pulli ab. Halina, lasse mich grüßen, sagt er. Er kneift Kali in die Wange. Ganz die Mama, gurrt er und schaut dabei auf die mit Bildern und Fotos überladene Wand hinter uns, als würde er etwas suchen. Er bestellt eine Flasche Sancerre und prustet mir zu. Ich hab's dir doch gesagt, die Leute wollen Abgründe sehen. Die Leute wollen keine weich gezeichnete Scheiße mehr. Er habe mal wieder den richtigen Riecher gehabt, sagt er zufrieden, während Kali mit fettigen Fingern die in Entenfett frittierten Pommes in Sauce Béarnaise tunkt. Wir müssen das Momentum nutzen, sagt er. Die zweite Staffel sei schon in der Pipeline. Es werde was ganz Großes, was ganz, ganz Großes. Er breitet die Arme aus wie ein Geistlicher und sagt, ich mache dich zum Star. Ich dachte, ich sei in der ersten Staffel gestorben. Ja, Mai, du bist die Heilsbringerin. Alle warten auf dein zweites Kommen. Der Kellner bringt einen Teller Boudin Noir mit Bratkartoffelsalat. Eigentlich wollte Wellhaus nichts Richtiges essen, aber beim Anblick der Blutwurst auf dem Nachbartisch konnte er nicht widerstehen. Er steckt sich die weiße Stoffserviette in den Kragen und beugt sich über die dunkle Wurst. Mit dem Tod sei nicht alles zu Ende, sagt er. Die Bibel sei voller Wunder. Sie hätten die besten Autoren engagiert. Mein Wiederkommen werde alles Dagewesene in den Schatten stellen. Die Leute seien verrückt nach mir und er sei nun mal ein Zahlenmensch, lacht er mit Dollarzeichen in den Augen. Bauchmensch beim Essen, aber im Geschäft ein Mann der Zahlen. Ich sage nichts. Er wollte mich totschweigen. Er wollte mich unter den Teppich kehren, doch sein Plan ging nicht auf. Menschen unter Teppichen sind immer verdächtig. Und jetzt kommt er angekrochen und erzählt, er hätte immer an mich geglaubt. Ich lehne mich zurück und schlage die Beine übereinander. Ich glaube ihm kein Wort. Na gut, sagt er. Er gebe zu, ohne Halina würden wir jetzt nicht hier sitzen. Ohne Halina wäre kein Cent geflossen. Aber das sei Schnee von gestern. Er schaue immer nach vorn. Er schiebt sich eine volle Gabel in den Mund und redet wieder von Momentum. Okay, sage ich. Ich werde es mir überlegen. Es gäbe nichts zu überlegen, sagt er. Seine teigige Haut färbt sich rot. Du hast 15 Minuten. 15 Minuten, das wusste schon Andy Warhol. Dann ist alles vorbei und keiner redet mehr über dich. Schluss, aus, basta. Ich solle mal schön auf dem Boden bleiben. Die Gage von der ersten Staffel werde nicht ewig reichen. Ich müsse weiterdenken. Er zeigt auf Carly. Ich müsse an die Zukunft denken. Okay, sage ich. Ich bin dabei. Phil House grinst. Ihm läuft der Sabber aus dem Mund. Er wird gleich nicht mehr lachen. Ich will die gleiche Gage wie Adam. Wie Adam? Er schüttelt den Kopf und lacht. Das könne man nicht vergleichen. Das sei wie beim Fußball. Man könne den FC Bayern auch nicht mit Frauenfußball vergleichen. Gute Schauspieler kosten Geld, sage ich. Aber schlechte kosten noch mehr. Jeder unbrauchbare Take sei verbranntes Geld, habe er mir selbst beigebracht. Will House starrt ins Leere. Ich bin auf alles gefasst. Er ist ein gelbgalliger Choleriker, bei dem man nie weiß, was als nächstes kommt. Er blickt zur Seite, als wäre Halina neben ihm, atmet tief durch und sagt, sei's drum, wir könnten über alles reden. Er schiebt den Teller von sich weg, greift nach der Weinflasche und füllt sein Glas auf. Na dann, auf die Geschäfte. Auf die Geschäfte, wiederhole ich. Und obwohl sie nicht hier ist, wissen wir beide, dass Halina mit am Tisch sitzt, alles weiß, noch bevor es passiert, und dabei keine Miene verzieht. Ich kaufe teure Blumen für unser Zimmer und stelle edle Seifen ins Bad. Ich will mich selbst auf Toilette daran erinnern, es geschafft zu haben. Mehr Glück wäre dekadent. Die Welt ist nicht mehr die gleiche. Alles wirkt surreal. Ich schwebe über dem Boden, als hätte ich 10 Jahre am Stück meditiert. Alles macht auf einmal Sinn. Ich bin da, wo ich immer sein wollte. Ich muss niemanden mehr fragen. Ich kann machen, was ich will. Wir werden in eine schöne Gegend ziehen. Weit weg von überfüllten Klassen, Lehrkräftemangel und sanierungsbedürftigen Schulgebäuden, in denen die Toiletten nicht einmal Türen haben. Die Straße riecht nach gebrannten Mandeln. Die Bäume sind mit Lichterketten behangen, sie glitzern wie in Geschenkfolie verpackt und die Straßenlaternen sehen aus wie riesige Zuckerstangen. Die Leute bleiben vor aufwendig ausstaffierten Schaufenstern stehen, die Hände in den Jackentaschen, der Atem weiß vor Kälte. Das KDW wurde in einen Märchenwald verwandelt, mit Rentieren und Weihnachtsbäumen. Vor den Geschäften stehen Weihnachtsmänner mit Alkoholfahne und an jeder Ecke werden Werbeflyer verteilt, die 2 Schritte weiter auf der Straße landen. Carly schaut nur auf den Boden. In den Hauseingängen liegen Obdachlose in durchnässten Schlafsäcken und die schwarze KDW-Tüte schlägt bei jedem Schritt wie schlechtes Gewissen gegen mein Schienbein. An der Ecke Bleibtreustraße kommt auf einmal Adam von der anderen Straßenseite auf uns zugelaufen. Ich kann nirgends hin und erstarre wie ein Tier im Scheinwerferlicht. Mein Herz staut sich bis zum Hals. Man kann meinen Herzschlag an der Halsschlagader sehen und wahrscheinlich hört man es durch die dicke Daunenjacke schlagen. Wanda. Hey. Er hat eine Narbe über der Lippe und sieht damit noch besser aus als vorher. Er fragt, wie es mir geht. Ich kann keinen Smalltalk. Ich will nicht übers Wetter und so reden und dann den Rest meines Lebens grau vor Reue an ihn denken. Ich muss mich nicht mehr schämen. 2 Jungs bleiben stehen und wollen ein Selfie mit ihm. Ich scheuche sie weg. Adam lächelt. Er schaut mich an wie im Bellmann, als er mich zum ersten Mal gesehen hat und der ganze Raum zu einem Gemälde erstarrte. Er senkt den Kopf und sagt, er habe immer noch keine Ahnung, wer ich bin. Aber es sei ihm ehrlich gesagt auch egal. Er wolle es herausfinden. Mein Lächeln verrät mich. Carly zupft ungeduldig an meiner Jacke. Sie will zurück ins Hotel. Hotel? Grinst Adam. Ich nicke und flüstere ihm unsere Zimmernummer ins Ohr. Adam lacht und ruft mir hinterher. Vergiss nicht, woher du kommst. Und ich rufe über die Schulter zurück. Sowas kann man nicht vergessen. Egal, wie sehr man es auch versucht. Im Hotel breite ich alles auf dem Bett aus. Petit Four, belgische Schokolade, Zimtsterne und Spekulatius. Punschkrapfen, hat die Verkäuferin zu den Petit Four gesagt. Eigentlich ein Kündigungsgrund. Kallis Blick ist starr, die Wangen blass. Sie hat keinen Hunger. Ich frage, was mit ihr los ist. Was willst du, mein Herz? Ich knie mich neben das Bett, nach vorne gebeugt, meine Ellbogen auf der Matratze. Du kannst alles haben, sage ich. Ein Handy, ein Haustier, egal was. Alle Kinder wollen Haustiere. Ein Meerschweinchen, von mir aus auch einen Hund. Kali sagt kein Wort. Sie sitzt auf dem Bett und umklammert mit beiden Armen ihre Schienbeine. Sie bewegt sich nicht. Ich kenne sie, sie kann das stundenlang durchziehen. Ich gebe auf. Ich erlöse sie. Ich kann nicht mehr länger so tun, als wüsste ich nicht, was los ist. Ich weiß, was sie will. Ich weiß es schon lange. Sie will zu ihrem Vater. Ich drücke sie an mich, so sehr, dass es weh tut, und sage ihr, dass ihr Vater kein Superheld sei. Er sei nachts nicht auf Verbrecherjagd, er sei ein ganz normaler Papa. Ich weiß, sagt sie, ohne hochzuschauen. Sie weiß es. Wahrscheinlich hat Eileens Mama ihr von ihm erzählt. Bestimmt auch von den Geschwisterchen. Kein Wunder, will sie zu ihm. Ich halte mit beiden Händen ihren Kopf, der unter meinen Tränen wie Zuckerwatte zu schmelzen droht. Ich kann sie nicht halten. Sie rinnt mir durch die Finger. Ich muss sie gehen lassen, ich bin ja schon geübt darin. Ich verspreche ihr, immer für sie da zu sein. Ich sei nicht böse, wenn sie zu ihrem Vater gehe. Du kannst immer zu mir zurück. Ich versuche zu lächeln. Ich werde mich nicht von der Stelle rühren. Kali schaut mich zum ersten Mal an. Ich will gar nicht zu ihm. Aber sie habe das nur so gesagt. Sie streicht mir durch die Haare und sagt, ich liebe dich, Mama. Ich liebe dich auch, sage ich. Über alles. Und du kannst mir alles sagen, hörst du? Alles, was dich bedrückt. Kali dreht sich um und schläft ein. Sie schläft einfach ein. Und ich bleibe auf dem Boden knien und esse den beschissenen Süßkram auf. Ich gehe ohne Zähneputzen ins Bett. Ich putze sie erst am Morgen mit Kali. Und aus dem Nichts, mit dem Mund voller Schaum, fragt sie, ob ich das ernst gemeint hätte, ob sie mir wirklich alles sagen könne. Natürlich, sage ich, du kannst mir alles sagen. Sie spuckt die Zahnpasta ins Waschbecken und sagt, sie wolle nach Hause. Wohin? Nach Hause, sagt sie und meint damit die Platte. Vergiss es, sage ich, niemals. Ich schüttle den Kopf und wische mir mit der Hand übers Gesicht, als hätte sie mir die Zahnpasta ins Gesicht gespuckt. Sie macht alles kaputt. Alles, was ich uns aufgebaut habe, bricht in sich zusammen. Niemand geht freiwillig zurück in die Scheiße. Niemand. Im Hof wird schon den ganzen Tag geböllert. Der Boden ist voller farbiger Feuerwerksreste, überall liegen Plastikhüllen und Metallteile herum, Papierschnipsel und Federn von panischen Tauben, die sich in Dachrinnen und Lüftungsschächten verstecken. Es hat sich nichts verändert. Die oberen Stockwerke sind wie Berggipfel in Dunstschwaden gehüllt und vorn an der Straße liegen schon die ersten Weihnachtsbäume. Sie gehörten zur Familie, sie wurden geschmückt und behängt wie Könige und eine Woche später aus dem Fenster geschmissen. Sie haben ausgedient. Die Geschenke sind ausgepackt, die Bratäpfel verspeist. Eileens Mama erzählt jedem, dass wir zurück sind. Sie platzt vor Stolz und hat auch schon Brot und Salz hochgebracht. Ming hat uns die Wohnung besorgt. Sie hat mit dem Hausmeister geredet und am nächsten Tag hatten wir die Schlüssel. Ganz oben. Einen Stock höher als früher. Mit Dachzugang und eigenem Mietvertrag. Keine schöne Wohnung, aber man kann was draus machen. Ich werde alles rausreißen und die Küche in den Lift stellen. Ich werde daraus ein Loft machen, ein Kronjuwel mit Blick über die ganze Stadt. Im Hof sind Tische und Bierbänke aufgestellt. Ming trägt den Pulli bis über die Nase wie einen Mundschutz und wärmt sich die Hände an der Thermoskanne. Eileens Mama bringt Tischbomben und Glühwein im Tetrapack runter. Für den Preis könne man nicht meckern, sagt sie. Esther kommt als Letzte. Sie hat einen großen Tortenkarton voller Berliner Pfannkuchen dabei. Sie sei heute extra früher los und habe sich vor der Arbeit noch beim Bäcker angestellt. Der mische unter die Klassiker auch immer welche mit Senf, lacht sie. Ein bisschen Spaß müsse wohl noch drin sein. Sie ist aufgestiegen. Sie ist jetzt verbeamtet. Unkündbar, sagt sie. Als wäre das was Gutes. Sie hat es geschafft. Ihr Leben ist nun sicher und vorhersehbar. Sie redet von Tarifverträgen und Altersvorsorge. Und ich habe keine Ahnung, ob sie von Brutto oder Netto spricht. Auf jeden Fall kann ihr nichts mehr passieren, außer dass sie an Silvester versehentlich in einen Senfpfannkuchen beißt. Es ist noch nicht mal 5, aber schon langsam dunkel. Kurze, endlose Tage. Beim Wäschegerüst sitzen Teenager und trinken Schnaps gegen die Langeweile. Sie haben nichts außer sich selbst. Sie schauen auf ihre Handys. Nur einer starrt zu uns rüber, als hätte er zu viel Deo geschnüffelt. Die aus Psalm, murmelt er. Niemals, sagt ein anderer. Doch, sagt er, sie ist es. Er sei sich ganz sicher. Und einer nach dem anderen dreht sich zu mir um und kriegt den Mund nicht mehr zu. Nicht wegen mir. Sie sehen mich gar nicht. Sie sehen sich selbst. Wenn ich es geschafft habe, dann können sie es auch. Ich wollte nie ein Vorbild sein. Doch vielleicht hat Eileens Mama recht. Vielleicht bin ich eine von ihnen. Vielleicht ist zwischen uns etwas, das größer und tiefer ist als ich selbst. Und ich kann endlich etwas zurückgeben. Eileens Mama packt sich 2 Pfannkuchen auf den Teller. Ab morgen kein Süßkram mehr, sagt sie. 15 Kilo müssten runter, 15 Kilo. Da helfe nur Sport und gesundes Essen. Ich habe auch was, sagt Ming, während sie sich eine Zigarette dreht. Ich werde ihn umbringen. Im Ernst jetzt, ich schmeiß ihn raus. Sie zeigt auf ihre Bauchtasche und lacht. Alles voller Rentenpunkte. Ich schwöre, ich bin bald reich. Punkt Mitternacht schießt eine Rakete nach der anderen hoch. Kali und Aileen halten sich die Ohren zu. Kali nur das eine. Mit der anderen Hand stopft sie sich Marshmallows in den Mund. Sie rennen über den Hof, ihre Haare fliegen wild umher, wie auf einem Karussell. Sie fliehen vor den Böllern in den Hausflur. Im Haus sind sie in Sicherheit. Sie ist zurück. Ich habe mein Kind wieder. Auf der Frankfurter brennen Autos. Raketen fliegen von der Straße in den Innenhof und prallen an der Hauswand ab. Das Haus steht schützend vor uns. Groß und kräftig, massiv gebaut, abgebrüht. Um Köpfe größer als die anderen. Es hat schon alles gesehen, alles erlebt und es ist ihm scheißegal, wer man ist und an was man glaubt. Wir trinken auf das neue Jahr. Das alte war beschissen, aber das neue wird ganz groß. Das neue Jahr wird unser Jahr. Niemand wird uns je wieder vergessen. Das Haus ist ein Mahnmal, ein Mittelfinger, der in den Himmel ragt und unübersehbar an uns erinnert. An uns und all die anderen, die keiner sehen wollte.
Das also der Schluss des Romans 18. Stock von Sarah Gmür, gelesen von Nina Reitmeier. Ab jetzt 7 Tage lang für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur-App und online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht heute Deutschland. Geplant sind Treffen mit Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Merz. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Seit mehreren Tagen wird bereits darüber berichtet. Jetzt gibt es eine offizielle Bestätigung der Bundesregierung. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj kommt heute zu einem Besuch nach Berlin. Am Mittag um 12 Uhr wird Bundeskanzler Merz ihn im Kanzleramt mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend soll über die deutsche Unterstützung der Ukraine gesprochen werden und die Bemühungen um einen Waffenstillstand. Anschließend folgt ein gemeinsames Mittagessen und dann eine Pressekonferenz. Ebenfalls geplant ein Austausch mit Unternehmen. Am Nachmittag wird Selenskyj auch von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Der ukrainische Präsident war zuletzt im Oktober 2024 in Berlin zu Besuch.
Die Bundesregierung will heute Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Migration